Feuerwehrmann und Sanitäter, top. Versicherungsvertreter, flop. So sehen die Bürger der Bundesrepublik Deutschland einer Umfrage von vor 2 Jahren zufolge die Vertrauenswürdigkeit von Berufsgruppen. Zu den Top 10 gehören auch noch Pflegekräfte mit 95% der Antworten, Ärzte, Lokführer, Busfahrer und Piloten jeweils 89%. Gegenüber der letzten Umfrage, die 2016 angestellt wurde, haben die Pfarrer an Vertrauen eingebüßt, also die Pastoren hier, wird es bei uns ja genannt werden. Sie rutschen von insgesamt von 61% auf 57% ab. Im Osten Deutschlands besitzen sie nur 37% Vertrauenswürdigkeit. Auch Rechtsanwälte haben ein Minus von 5 Prozentpunkten hinzunehmen auf 67. Genauso büßen auch Profisportler und Profifußballer an Zustimmung ein. Auch die Banker sind im Vertrauen gesunken. Merkliche Zuwächse sind dagegen 2018 nicht zu verbuchen. Im unteren Drittel der Skala finden sich auch die Journalisten wieder mit 38%. Politiker landen in der Umfrage mit 14% auf dem letzten Platz. Ja, das ist etwas vielleicht zum Schmunzeln, weil es, also hoffentlich piekst, denn diesen Politikern wurde das Vertrauen ausgesprochen bei der letzten Wahl, auf welcher Ebene auch immer. Und ob das nun auch immer wirklich die ganze Bevölkerung hier durchzieht, aber es ist schon interessant, dass die so weit unten liegen. Sowas kann uns ja kalt lassen, solche Umfragen, es kann uns auch bewegen. Noch wichtiger für unser Leben als die Frage, welchen Berufsgruppen wir vertrauen, ist ja die Frage, können andere Menschen eigentlich mir vertrauen? Und wie wird man ein vertrauenswürdiger Mensch? In dieser Frage hat der für heute vorgesehene Predigttext aus der Reihe der Bergpredigt viel zu sagen. Wir gucken uns das an unter dem Thema Glaubwürdig sein. Glaubwürdig sein. Wir lesen also einen weiteren Abschnitt aus der Bergpredigt, 5. Kapitel des Buches Matthäus, in den Versen 33 bis 37. Ihr habt weiter gehört, sagt Jesus Christus dort, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja oder nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. In 2 Abschnitten lassen wir diese Worte auf uns wirken. Erstens, nimm dich selbst ernst. Zweitens, lass dich ernst nehmen. Nimm dich selbst ernst. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, sagt Jesus, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch bei Jerusalem, auch nicht bei deinem Kopf, denn das alles hast du gar nicht in der Hand. So fasse ich jetzt den Text zusammen. Jesus nimmt hier Bezug, möglicherweise schon, auf das Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen und auf das Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Könnte sein. Er drückt es nicht aus, also bringt es nicht ausdrücklich zum Vorschein, aber bis hierher hatte er ja Gebote Gottes aus den 10 Geboten auch verhandelt. Ausdrücklich Bezug nimmt er auf Worte aus dem 3. und dem 4. Buch Mose, wo diese Dinge so gesagt werden, wie sie zusammengefasst sind. Das Alte Testament kennt den Schwur vor allem, wenn vor Gericht die Wahrheit gefunden werden muss. Das dürfte auch mit dem Eid bei uns in unserer Kultur das Gängige sein, wo man den Schwur oder den Eid kennt. Oder eben, das Alte Testament kannte auch bei Gelübden, also heiligen Versprechen, die man Gott gegenüber abgegeben hat, so etwas. Vielleicht hat das mancher schon mal erlebt, dass er Gott etwas verspricht. Wenn du das und das machst, dann will ich auch. Es gibt Leute, die sagen, versprich Gott lieber nicht, so hältst du es sowieso nicht. Jesus sagt, ja, oder halte es eben, aber nimm dich selbst ernst und versprich nur, was du auch halten kannst. Nun war das Schwören allmählich entartet. Der Jude nennt ja den Namen Gottes nicht, der vermutlich irgendwie Yahweh heißt. In der Lutherbibel ist ja überall mit großen Buchstaben der Herr geschrieben, da wo eigentlich der Name Gottes steht. Das hat der Jude nicht ausgesprochen, um den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Das war so ein Versuch, bloß nicht in Konflikt mit diesem Gebot zu kommen. Deswegen hat man dann lieber bei Dingen geschworen, die Gott auch wichtig sind. Der Himmel wird auch als Gottes Raum bezeichnet. Die Erde gehört sowieso ihm, lesen wir in der Bibel. Jerusalem ist die Stadt Gottes. Da wohnt auch der König, den Gott eingesetzt hat. Und letztlich ist Gott König. Bei dem Gold im Tempel, bei dem Opfer auf dem Altar, wo auch immer man geschworen hat. Und jetzt sagt Jesus, du denkst, du umgehst damit, dass du bei Gott schwörst, aber das tust du nicht. Dein ganzes Leben geschieht vor Gott. Immer wenn du schwörst, geschieht das vor Gott. Du kannst gar nichts denken oder sagen oder sonst irgendetwas. Und Gott wäre nicht dabei und mittendrin und es würde Gott nicht betreffen. Vor allem, wo hast du Einfluss auf diese Dinge? Du kannst gar nicht dafür sorgen, dass das geschieht. Im Grunde nimmst du nur Gott zu Hilfe. Gott soll deine Glaubwürdigkeit jetzt unterstreichen. Wenn du schwörst. Überhaupt schwören, auch wenn du es nicht meinst, bei Gott zu machen. Das soll ja deine Glaubwürdigkeit unterstreichen. Warum ist das eigentlich nötig? Sagst du sonst etwa nicht die Wahrheit? Und plötzlich kommt es uns viel näher. Wir haben ja solche Angewohnheiten nicht, was diese Schwüre angeht. Vielleicht manche sagen, oh, ich schwöre dauernd und so. Es ist ja aber auch alles gar nicht so gemeint. Trotzdem sollte man ja aufpassen, was man sagt. Aber jetzt kommt es uns plötzlich nahe. Wozu ist es jetzt nötig, zum Beispiel zu sagen, du ehrlich, das ist wirklich so. Oder die Frage zu stellen, meinst du das ernst? Gut, die ist natürlich dann nötig, weil man auch mal einen Spaß macht. Und vermutlich will Jesus auch nicht sagen, macht bitte keine Späße mehr. Jedes Wort muss jetzt nur noch auf der Goldwaage auch bestehen können. Darum geht es vermutlich nicht. Genauso wenig meiner Ansicht nach darum, wie es manche Christen daraus gemacht haben. Es gibt Gemeindegruppen, die dürfen vor Gericht nicht schwören. Da sage ich, unsere Welt so zu sehen, wie sie ist, ist wichtig und realistisch. In unserer Welt wird so viel Unwahrheit gesagt, dass es nötig ist, dass ein Gericht die Möglichkeit hat, jemanden zu behaften mit einem Eid. Deswegen halte ich das für nötig und es wäre unangemessen für unsere Welt, wenn Christen das nicht mitmachen wollen. Sie würden so tun, als müssten Leute ihnen von außen ansehen, ja, der lügt ja nie. Wenn es denn mal überhaupt so wäre. Nein, ich meine, das Schwören gehört zu unserer Gesellschaft und deshalb darf ein Christ vor Gericht auch schwören. Die Frage ist, wie glaubwürdig ist dein Reden aber sonst? Das Thema Glaubwürdigkeit hat ja auch damit zu tun, ob ich Versprechen abgebe, die ich nicht halten kann. Man durfte im Alten Testament auch sich von einem Gelübde, das man Gott auch gegeben hatte, wieder lösen, wenn deutlich wurde, es geht gar nicht. Jesus sagt, dann überleg dir doch vorher, was du sagst. Natürlich muss man aus Dingen rauskommen, die jetzt verheerend werden, aber überleg dir das doch vorher. Wie sprichst du eigentlich? Und deshalb vertieft Jesus die Glaubwürdigkeit am Schluss seiner Worte hier. Und darum geht es als zweites, lass dich ernst nehmen. Lass dich ernst nehmen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Jesus will erreichen, dass wir ernst zu nehmen sind in dem, was wir tun und sagen. Wer sich selbst und seine Worte ernst nimmt, der kann auch von anderen ernst genommen werden, wenn die Person dahinter steht. Darum geht es im Glauben immer, dass man nicht gespalten ist, sondern eine Einheit. Das ist auch der Begriff zum Beispiel des Shalom im Hebräischen. Ungeteilt sein. Deshalb beschränkt Jesus in Bezug auf unsere Glaubwürdigkeit unseren Wortschatz auf die zwei Worte Ja und Nein. Warum das hier doppelt gesagt ist, können wir nicht in jeder Hinsicht jetzt mehr nachvollziehen. Vielleicht will Jesus sagen, Mensch, wenn den jemand nochmal fragt, sage nicht mehr als Ja. Dann sagst du eben nochmal Ja. Oder Nein. Wie auch immer. Vielleicht soll das auch den Ersatz für einen Schwur darstellen. Oder eben einfach nur Ja bedeuten, wissen wir nicht so genau. Aber ich denke, es wird trotzdem deutlich, was gemeint ist. Und wenn wir von Jesus in der Bergpredigt dazu nicht nur eingeladen, sondern auch aufgefordert werden, dann steht eben immer die Person dahinter, der uns das sagt. Jesus wird als die Wahrheit in Person bezeichnet in der Bibel. In ihm ist die Wahrheit über Gott und uns Menschen sichtbar geworden, greifbar geworden, mit menschlichen Kategorien. Wir lesen im Alten Testament oft die Wendung Gottes, Wahrheit wäret für und für. Oder etwas ähnlich Klingendes. Das hebräische Wort für Wahrheit bedeutet genauso Zuverlässigkeit und Treue. Das bedeutet, Gott ist zuverlässig und Gott ist treu. Er steht zu dem, was er sagt. Da ist also Wahrheit nicht eine intellektuelle Größe nur, was man kennt oder nicht kennt, was man sagen kann oder eben nicht sagen kann, sondern etwas, was man lebt, was man auch tut. Wahrheit tun ist ein hebräischer Ausdruck. Finden wir zum Beispiel bei Johannes in den Worten, in den Briefen oder so wieder. Und weil Gott wahrhaftig ist, weil er nicht lügt, weil er nichts mit der Unwahrheit, mit dem, was nicht wirklich ist, zu tun hat, weil er nicht betrügt, deshalb ist er glaubwürdig. Er hält nämlich seine Versprechen und das schon seit Tausenden von Jahren. Menschheitsgeschichte. Irgendwo habe ich mal den treffenden Satz gelesen, Gott sagt, was er meint und er meint, was er sagt. Und durch seinen Geist wohnt er in denen, die ihm glauben. Er, der Unsichtbare, möchte nun in uns und durch uns sichtbar werden. Seinem Wesen Ausdruck verleihen. Das will er durch dich. Deshalb ist es für einen Menschen, der Jesus gehört, angemessen, dass er in die Wahrheit hineinfindet. In allem. Denn Gott will durch die Menschen in dieser Welt handeln und auftreten, die ihm vertrauen. Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit sind also nicht Luxusdinge, die man sich als Christ auch noch leisten kann, wenn man denn gerade mal dazu kommt, sondern sie sind zutiefst Wesenseigenschaft, die Gott in uns hineinführen möchte. Das, was dagegen steht, nennt Jesus auch die Lüge, die Unwahrheit, die Unzuverlässigkeit. Das gehört zu dem, der gegen Gott steht, sagt Jesus. Das ist vom Bösen. Der Teufel wird auch als Vater der Lüge bezeichnet. Er verdreht immer die Wahrheit. Da ist Wahrheit mit drin, durchaus. Mitunter so viel, dass man es gar nicht richtig erkennt. Aber irgendwann führt er uns weg. Unwahrhaftigkeit ist also ein Mittel dessen, der das Leben zerstören will. Und jetzt muss man mal darüber erschrecken und es muss uns mal einen Stich ins Herz geben dürfen, dass das in unserer Welt so normal ist. Dass man ja schon kaum davon ausgeht, dass die Wahrheit gesprochen. Der Handschlag gilt zwar noch, aber wer verlässt sich denn heutzutage noch darauf? Bei einem Vertrag. Gesprochenes Wort gilt in Deutschland nach wie vor. Wenn zwei sich das Wort geben, ja, ich verkaufe dir das Auto und es ist auch wirklich damit nichts, was ich wüsste, nicht in Ordnung, dann hat das eigentlich vor Gericht Bestand. Das Dumme ist immer nur, dass man keine Zeugen findet. Deswegen macht man das alles schriftlich, aber es zeigt nur die Unwahrhaftigkeit in unserer Gesellschaft, die Unzuverlässigkeit. Da wird der Chef am Telefon gefragt. Und die Sekretärin sagt, er ist nicht da. Weil er gerade nicht reden will mit demjenigen. Büroalltag. Der Handwerker hat seine Arbeit getan und fragt seinen Kunden mit oder ohne Rechnung. Ja, ohne Rechnung heißt an der Steuer vorbei. Wird bei der Erklärung eben gelogen. Klar. Ist normal. Oder wenn er denn schon eine Rechnung, welchen Betrag soll ich denn einsetzen? Mit Mehrwertsteuer oder ohne? Ich versuche ja, das sich selbst ernst nehmen, auch den Jugendlichen näher zu bringen, deren Fußballtrainer ich bin. Man muss immer selber darauf achten, dass man da in diesem Maßstab auch hält. Und es kam ja dann immer mal vor, dass die dann zu spät kamen. Und natürlich war es dann immer so voll in der Stadt, was ja jeder nachvollziehen kann. Manchmal ist ja Ratzeburg auch wirklich dicht. Interessanterweise sagen sie das mittlerweile schon lange nicht mehr. Sie sagen, ich bin zu spät losgefahren. Denn das ist die Begründung. Ich habe immer gefragt, wie kannst du denn nächstes Mal dafür sorgen, dass du rechtzeitig kommst, selbst wenn es so voll ist? Ja, früher losfahren. Ich sage, genau, das ist deine Sache. Ja, wie begründen wir eigentlich die Dinge, die bei uns schiefgehen? Oh, das ist einfach mir passiert. Nein, ich habe gemacht. Nicht mir ist etwas passiert. Ich habe nicht dran gedacht vorher. Ich bin einfach nicht zuverlässig gewesen. Es gibt auch andere Fälle, wo Menschen meinen, lügen zu müssen. Der Pfarrer Samuel Keller erzählt in seinen Erinnerungen, dass er einen schwerkranken Mann besuchte. Der hatte um das Abendmahl gebeten. Und dann traf er den Arzt am Krankenbett und fragte ihn auf Lateinisch, wie es um den Mann denn stehe. Ärzte können sich ja mitunter am besten so ausdrücken. Und dann sagte er auf Lateinisch, so dass der Patient es eben nicht hörte, dass der Mann die Nacht nicht überleben wird. Da tröstete der Arzt den Mann mit einer guten Medizin und sprach ihm noch Hoffnung auf Besserung aus. Als der Arzt gegangen war, schreibt Samuel Keller, sah mich der Mann mit klaren Augen an und sagte, Herr Pastor, Sie werden mich nicht belügen. Was sagte der Arzt, wie es um mich steht? Samuel Keller erklärte es ihm schonend. Und dann bat der Mann, seine Frau und die beiden Jungen aus der Fabrik zu holen, damit er vor dem Abend mal noch mit ihnen reden könne. Ich unterhielt mich mit dem Mann. Und dann kamen Mutter und Söhne ins Krankenzimmer. Und dann hat der Sterbende einen Abschied mit seinen Jungen gemacht, der eines Königs würdig gewesen wäre, schreibt Samuel Keller. Was er ihnen über die wichtigen Dinge des Lebens ans Herz legte, wie er über ihre Aufgabe an der Mutter und den kleinen Geschwistern mit ihnen sprach, war ergreifend. Und tief bewegt knüpfte ich daran an und wir feierten alle zusammen das Abendmahl. Ein tiefer Friede zog in die Herzen und in das Haus ein und versöhnt konnte der Mann noch in der Nacht dann heimgehen. Das wäre bei einer Notlüge nicht geschehen, sagt Samuel Keller. Haben nicht gerade Sterbende ein besonderes Recht auf Wahrheit und Liebe? Jetzt gerade bei den Abschlüssen meiner ältesten beiden Jungs haben wir auch mal wieder das Thema bewegt. Sind die Ergebnisse oder spiegeln die Ergebnisse, die ich erziele, eigentlich wirklich meine Leistungen wider? Oder habe ich mir da vielleicht auch mit vortäuschenden Hilfsmitteln geholfen, um dann Leistungen erscheinen zu lassen, die ich eigentlich gar nicht erbringen kann? Besonders bewegend tut mich immer noch die Aussage einer Politikerin, die ich schon vor etlichen Jahren gelesen habe. Nee, gehört sogar. Ich meine, ich habe sogar das Interview gesehen. Sie wurde darauf angesprochen in dem Interview, dass sie vor der Wahl unter anderem versprochen hatte, nicht mit den Linken zusammenzuarbeiten. Ich will hier nicht politisch reden. Ich diskutiere nicht darüber, ob man mit den Linken was zusammen machen sollte oder nicht. Es ging nur um die Aussage dieser Politikerin. Sie hatte gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Dann unternahm sie aber nach der Wahl plötzlich doch den Versuch, weil es keinen anderen Weg gab, an die Macht zu kommen. Der scheiterte nun dummerweise. Und jetzt wurde sie darauf auch noch angesprochen. Und dann sagt sie als Antwort, natürlich haben wir im Wahlkampf auch von meiner ganz persönlichen Glaubwürdigkeit profitiert. Und natürlich tut es dann weh, wenn man ein Versprechen brechen muss. Ich glaube aber, dass unseren Wählern die Inhalte am wichtigsten waren. Die gute Frau Ypsilanti ist ja dann auch relativ schnell von der Bildfläche verschwunden. Wie wir in der Umfrage merken, wird die Glaubwürdigkeit von Politikern durchaus bewertet und wahrgenommen. Und ich vermute, dass sie vielleicht sogar wichtiger ist als die Inhalte. Interessant, dass man ein Versprechen brechen muss. Wer sagt denn das? Das hat doch wohl damit zu tun, welche Ziele ich habe und ob die erreicht werden können auf einem Weg, der meiner persönlichen Glaubwürdigkeit entspricht, beziehungsweise sie stärken würde. Man könnte ja fast Mitleid empfinden, dass ihr das auch so wehtut, jetzt das Versprechen gebrochen haben zu müssen. Ist auch interessant, dass wir danach fragen, wie es uns geht, wenn wir jemand anderen in das Licht führen. Als ob es jetzt gerade interessant wäre, wie es mir geht. Es tut weh. Ja, ach, wie traurig. Die Leute, die betrogen worden sind, was ist denn mit denen? Und ich will gar nicht jetzt über einzelne Menschen sprechen. Wir selber kennen es doch aus unserem Leben. Jemandem nicht die Wahrheit sagen, obwohl er sie jetzt hören muss. Es geht nicht darum, dass wir immer alles sagen müssen und sonst unwahrhaftig sind. Das stimmt nicht. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel in dem Fall konstruiert, wenn ein Junge in der Schule gefragt wird, dessen Vater Alkoholiker ist, vom Lehrer gefragt wird vor allem, ob der Vater wieder nachts besoffen nach Hause gekommen ist, dann hat der Lehrer kein Recht auf die Wahrheit. Das lohnt es sich mal zu bedenken, finde ich. So, weil das eben, da würde, sagt Bonhoeffer, der Wert, den Vater nicht zu entehren, höher stehen, als dem Lehrer seine Frage zu beantworten, die er unrechtmäßig stellt. So, das sind Dinge, Spezialfälle, die man mal betrachten kann. Aber in der Regel nehmen wir einen Menschen einfach nicht wichtig, wenn wir ihm die Unwahrheit sagen. Ja, er wird entehrt von uns. Er ist es nicht wert, dass ich ihm die Wahrheit sage. Ja, ich mache das ja natürlich immer mit einer guten Begründung. Alles, was wir tun, machen wir mit einer guten Begründung. Alles. Keiner macht was, was er bescheuert findet. Es gibt immer nur in dem Moment ein höheres Ziel, das ihm vielleicht seine sonstigen Werte außer Augen lässt. Und in dem Fall will man wohl ein Ziel erreichen oder eine Gefahr vermeiden, die dann höher steht als der Wert des Menschen, dem ich gerade die Wahrheit schulde. Und genau darum geht es Jesus ja immer. Darum wertschätzend mit anderen Menschen umzugehen. Wir brauchen das gar nicht immer auf eine Gefühlsduselei, die wir oft mit dem Wort Liebe verbinden, zu bringen. Aber Nächstenliebe heißt, der Mensch ist wertvoll, nur weil er Gott wertvoll ist. Und deshalb hast du kein Recht, ihm die Unwahrheit zu sagen. In diesem Fall jetzt. Es sind ja auch noch andere Dinge mit verbunden. So. Deshalb, wenn du ein Versprechen gibst, also überlegst dir vorher, so wie Jesus sagt, schwört lieber gar nicht, aber wenn du ein Versprechen gibst, dann halte es auch ein. Und auch wenn es dich dann viel kostet. Glaubwürdigkeit, deine Glaubwürdigkeit und der Wert des anderen sollten dich dazu bringen können. Notlügen sind deshalb Notlügen, weil sie Not bringen. Finde ich auch interessant, die Formulierung. Und wir haben vorhin ein Beispiel gehabt, wo das auch deutlich wird. Übertreibungen haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Sie verzerren sie. Oder auch das Beteiligen an der Verbreitung von Gerüchten. Also die Frage ist ja sowieso, warum erzählst du, was du erzählst, wem hilft es jetzt? Das wäre sowieso meine Grundlage. Aber wenn du gar nicht wissen kannst, ob das stimmt, warum erzählst du etwas weiter? Und das ist ja bei Gerüchten. Das meine ich schon mal erzählt, dass ich ja mal während meiner Dienstanfangszeit, während des Praktikums, da waren wir noch mitten im Studium, während des Praktikums kriegte ich einen Anruf von einem Studienkollegen, der nach einem anderen Studienkollegen fragte, da würde in den Gemeinden die Runde machen, dass seine Frau verunglückt sei. Oh, wir total erschrocken da am Telefon, da habe ich noch gar nichts gehört, wundert mich jetzt, das hat er mir doch mitgeteilt irgendwie und dann habe ich gedacht, es hilft nur eins, anrufen. Dann rief ich den an und schnackte mit ihm ganz normal. Da kam es mir schon komisch vor, dass der so fröhlich war. Also war er sonst ja immer, aber ich sag mal, wenn die Frau verunglückt wäre, wäre man das vielleicht nicht mehr so. Und dann fragte ich ihn, du sag mal, Wie geht es eigentlich Astrid? Ah, Schatz, wie geht's dir? Gar nichts war da passiert, gar nichts. Kein Mensch weiß, wo das Gerücht herkam. Aber es wird erzählt. Das ist schon spannend. So können wir zuverlässig werden. Und Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit ist möglich, wenn wir unser Vertrauen auf unseren Gott setzen. Dann wissen wir, ich muss jetzt die Wahrheit sagen und das kann mir oder wem auch immer Nachteile bringen, aber Gott wird es hinkriegen. Damit meine ich auch nicht Fälle, die zu diskutieren sind, wenn man Juden beherbergt hat zur Zeit der Nazis und an der Tür die Gestapo stand oder die SS so und fragte, ob man welche hat. Das sind Fälle, solche Spezialfälle, die ich hier jetzt nicht eindeutig mal beantworten will, ob man dann die Wahrheit sagen muss oder nicht. Das fällt für mich eher wieder unter die Kategorie, die Bonhoeffer angesprochen hat. Aber in solche Lagen kommen wir normalerweise in unserem Leben nicht. Notlügen werden aber so verwendet, als wären sie normal. Und darum geht's. Am Kreuz auf Golgatha ist Jesus Christus für uns gestorben. Er hat unsere Verdrehtheit am Kreuz ausgehalten und vergibt uns unsere Schuld. Und er hat das auch bewiesen, dass er sich in jeder Lage für uns einsetzt. Und ob wir das uns auch selber eingebrockt haben, immer ist er da und kann uns herausholen. Und sobald wir uns vor der Wahrheit nicht verstecken, sondern sie durchkommen lassen in unserem Leben, macht Gott aus allem etwas Großartiges, auch wenn wir es nicht erkennen können. Und er liebt uns Menschen und diese Wertschätzung haben wir uns gegenseitig auch entgegenzubringen. Glaubwürdig sein bedeutet, nimm dich selbst ernst und lass dich von anderen ernst nehmen. Wer sich auf Gott verlässt, der wird verlässlich. Amen.